Seit 1994 untergräbt eine kreative Truppe rücksichtslos aus dem Untergrund die Methoden konventionellen Marketings. Sie schlagen unerkannt zu. Sie bleiben im Kopf. Sie sind anders. Sie sind clever. Sie sind nicht zu stoppen. Wenn du etwas verkaufen willst, wenn du nicht weißt, wie das geht, und wenn du sie finden kannst, dann frag die Guerilla Marketing Group.
Guerilla FM.
Hallo und herzlich willkommen bei vielleicht dem einzigen Podcast, der so gut ist wie dieser Podcast. Hier ist die Guerilla Marketing Group, hier ist Guerilla FM und hier ist natürlich der Gastgeber.
Hallo, hier ist Anthony Ohn.
Herzlich willkommen, Anthony. Herzlich willkommen euch, liebe Hörer. Ja, der Mehrwert könnte größer nicht sein in unserer heutigen Folge. Es geht nämlich um Qualifizierung, das heißt, wie immer qualifizieren wir euch und das heute in besonderem Maße, nämlich zum Thema
zweiter Verkaufsschritt, Qualifizierung.
Ja, dann qualifizier doch mal, Toni.
Naja,
mich ja hier qualifizieren.
Wir erinnern uns an unseren Verkaufsprozess. Erster Schritt ist ja Erstkontakt. Wir haben eine Anfrage bekommen, jetzt haben wir einen ersten Kontakt, das haben wir persönlich, per Telefon, per E-Mail, wie auch immer beantwortet. Und jetzt sitzen wir mit jemandem möglicherweise zusammen oder sprechen mit ihm und wollen jetzt ein paar Sachen rausfinden.
Genau, bis hierher haben wir das Ziel erreicht. Wir waren beharrlich, sind gemocht und uns wird vertraut, richtig?
Genau, und außerdem haben wir nicht vergessen, dass wir jeden Termin, jedes Gespräch so abschließen, dass klar wird, wann wir uns das nächste Mal mit jemandem zusammensetzen und nicht auf ihn warten, wann er auf uns zukommt.
Das sollte ja beharrlich jetzt heißen.
Genau. Ja, oder? So, wenn wir da jetzt sind und wir sitzen jetzt wieder zusammen, nachdem wir nach den ersten Abschätzungen denken von beiden Seiten, ja, das könnte was sein, derjenige könnte mir helfen, denke ich als Kunde, und der Verkäufer sagt, ja, das ist auch jemand, den wir bedienen können, da haben wir möglicherweise was Sinnvolles zu liefern. Was wollen wir eigentlich alles in dieser Qualifizierungsphase herausfinden? Andi.
Gut, ich abstrahiere wieder aus dem bekannten Beispiel. Also, ich würde gerne herausfinden, rein fachlich, rein sachlich, ist das wirklich jemand, dem ich helfen kann? Ist das, was der will, was ich leisten kann?
Und ich nenne das mal Anforderung. Die Anforderung, die der hat, oder das Thema, was er eben gelöst haben will, kann ich lösen? Habe ich eine Lösung für? Kann ich ihm helfen? Kann ich. Ja? Also es gibt Anforderungen, die in das Profil meines Unternehmens oder meiner Dienstleistung, meiner Produkte passen. Ja?
Genau.
Können wir uns darauf einigen?
Ja. Beispiel, Chill. Sie möchten gerne einen Videopodcast haben. Wir finden Video zu teuer und abgesehen davon, wir können es auch nicht. So.
Genau. Und wenn ich Videopodcast höre, dann müsste ich sagen, tut mir leid, kann ich Ihnen nicht helfen. Kennt man vielleicht einen, der es kann, aber du kannst es nicht, sagst du. Ja? So, angenommen, ich sage, nee, Videopodcast will ich nicht, ich will Audio-Podcast. Dann, das ist zumindest schon mal hilfreich, weil das ist die Grundvoraussetzung. Audio-Podcast ist schon mal ganz gut. Und dann gibt es vielleicht noch andere Anforderungen, die jemand daran setzt, zu sagen, ich will einen Audio-Podcast haben, die er erfüllen müsste, damit du sagst, ja, das macht Sinn. Und umgekehrt natürlich genauso. Und wenn ich all diese Kriterien weiß, und das ist das, was wir heute machen, die Qualifizierungskriterien, dann habe ich auch eine Idee, ob ich in dem Projekt im Rennen bin oder nicht. So Anforderungen, dass, wenn man so will, ist das wie so eine Art Checkliste, ja. Was will der haben? Kann ich das? Was ich kann, passt das in das, was der sich so vorstellt? Das ist das quasi Produkt oder Dienstleistung mit dem Wunsch oder mit dem vermuteten Wunsch des Interessenten abzustimmen. Ja? Das ist das, was die meisten erstmal sagen würden, passt in die Qualifizierung. Was gehört denn da noch rein?
Ja, ganz platt gesagt, ob mir das Gegenüber auch einigermaßen sympathisch ist. Also und zwar nicht nur wegen so einer Überheblichkeit, mit wem möchte ich denn arbeiten, mit wem denn nicht, sondern es gibt auch tatsächlich, jetzt kommt wieder meine andere Seite, es gibt auch so eine sehr kleine, dünne, aber vorhandene Schicht an Patienten, wo man mit ein bisschen Erfahrung hört, oh, es gibt Ärger.
Okay, vermutet.
Weil das, ja, weil da ab und an mal kann ja vorkommen, es gibt so Charaktere, wo man wirklich raushört, schon am Tonfall, wie die sich gerieren, das wird Ärger geben. Die werden sich beschweren, die werden später irgendwelche Forderungen stellen, diese, was sie irgendwie alles gerne hätten. Also es kommt wirklich sehr selten vor. aber das gibt's schon. Dass ich vorher weiß, hey, pass auf, ich glaube, ich kann ihm das jetzt verkaufen, wenn ich das will, aber ich glaube, hinterher sagen wir, das haben wir vorher gewusst, das wird nichts.
Mhm. Also ja, und das glaube ich ist auch so, es gibt eben Leute, wo man manchmal zuerst oder dann im Laufe der Zeit auch feststellt, nee, also da bin ich nicht so scharf drauf, mit denen Geschäfte zu machen, haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Muss von beiden Seiten passen. Oder wo man sagt, selbst wenn ich es lösen kann, das wird nichts, weil der ist vielleicht streitsüchtig oder der hat eine Arbeitsweise, die ich überhaupt nicht so will. Also es gibt auch Leute, die dann sagen, ja, sie müssen dann 5 Minuten Zeiterfassung machen. Und ich sage, da habe ich keine Lust zu, ja, da irgendwelche Excel-Sheets auszufüllen oder so. Und dann verzichte ich lieber drauf, als jemand, der jetzt von mir wissen will, alle 5 Minuten Abstände, was ich getan habe. Ja, also da gibt es ja ganz verschiedene Ansätze, warum man irgendetwas nicht will. Angenommen, das passt auch. Was sind dann noch wichtige Kriterien, die ich wissen muss? Von jemandem, der mir gegenüber sitzt. Und wenn wir das jetzt mal in den größeren Kontext machen und sagen, okay, wir verkaufen jetzt irgendeine Dienstleistung oder wollen die verkaufen, vielleicht auch an größere Unternehmen, was spielt da alles noch eine Rolle?
Naja, es geht dann natürlich um Details.
Und das sind welche? Jetzt schon konkret. Details von was? Details der
Produkte? Naja, ganz einfach ausgedrückt, es ist das eine zu sagen, ja, Dialog Toni-Andi, Toni, ich möchte die Haare geschnitten bekommen, Andi, ich bin Friseur, da kommen wir zusammen. So, sondern dann geht es darum, ja, wie soll es denn aussehen? Soll da Farbe rein? Soll das eine bestimmte Frisur irgendwie werden? Ja, sollen wir auch, weiß ich was, ja, mit rasieren irgendwo den nicht vorhandenen Bart oder sowas? Also das meine ich mit Details, dass man dann guckt, was genau ist denn zu leisten? Oder bin ich da vorbei?
Nee, das sind aber für mich auch die Anforderungen. Also das ist ein mehr oder weniger komplexes, ausführliches, auch manchmal durch viele, viele Meetings, über viele, viele Monate möglicherweise, herauszuarbeitendes Profil der Lösung. Ja? Also man kann das ja in jedem Thema nehmen. Ja? Man kann sagen, okay, jemand sagt, ich brauche einen Server im Büro. Ja, was heißt das denn? Ja, also er will einen Server im Büro, dann ist festzulegen, gibt es bestimmte Präferenzen, was das Betriebssystem angeht.
Genau.
Welche Geräte sollen angeschlossen werden? Wie viele Geräte sollen dann am Schluss mit diesem Ding kommunizieren? Sind die nur innerhalb, sind die außerhalb? Welche Software soll darauf laufen? Gibt es Wünsche an die Antwortzeiten, wie hoch ist, ja, und so. Also, das gibt eine riesen Latte von technischen
Details.
Genau, das
meine ich ja mit Details, ja.
Und die gehören für mich auch in die Anforderung. Also, okay. Ganz klar ist das für mich das Anforderungsprofil, quasi das Lösungsprofil, was sehr detailliert beschreibt, was derjenige haben möchte, von mir als Lieferanten. Und das kann auch im Trainingsbereich so sein. Was soll das alles sein? Welchen Umfang soll das haben? Für wie viele Leute? Ja, und das geht, wenn man ganz nüchtern drauf guckt, um sozusagen ein gewisses Erwartungsprofil, was derjenige an uns als Lieferanten hat. Was genau, weil mit einem Wort beschreibt er vielleicht etwas, was ja sehr unterschiedlich sein kann. Wenn jemand sagt, ich will ein Training, dann muss ich schon ziemlich genau wissen, was meint denn der persönlich mit Training? Ja, Händchen halten bei jedem Mitarbeiter am Arbeitsplatz einzeln, mit so einer Art Coaching vor Ort, verteilt über die Bundesrepublik? Oder ist das Telefoncoaching damit gemeint? Oder ist das
schon klar, einmal, ja, oder jeden Freitag? Okay, klar.
Ja,
und aber was, dann lag ich ja daneben. Also was ist denn dann Qualifikation oder Qualifizierung? Na,
das ist schon, was du gesagt hast, Anforderungen definieren. Aber es ist eben noch ein Ticket mehr. Es ist zum Beispiel, da gibt es für mich etwas, das nenne ich immer Zeit. Und dieser Zeitaspekt hat 2 Komponenten. Das eine hat damit zu tun, sind die Vorstellungen, in welchem Zeitraum diese Lösung geliefert wird, sind die realistisch, kann ich das in dem Zeitraum? Also wenn jemand sagt, machen Sie mir das und ich habe so und so viel Zeit, geht das überhaupt? Also gehen, tut vielleicht eine Menge, aber im Sinne von, kann ich gute Qualität meiner Arbeit abliefern, wenn ich das morgen früh um 8 Uhr liefern muss und wir haben jetzt 18 Uhr? Möglicherweise nein. Ja, wenn ich FedEx bin, ja, aber wenn es jetzt um irgendeine andere Dienstleistung geht, vielleicht nicht. Ja, also ist der Zeitaspekt, den der Kunde von mir haben will, ist der von mir umzusetzen, kann ich den? Und das zweite ist, ich nenne das immer Zeitpunkt der Leistungserbringung. Wann erwartet der denn, dass diese Leistung erbracht wird? Also wann von jetzt an gerechnet soll denn diese Sache gemacht werden? Und das hört sich auch komisch an, wo man sagt, was soll das denn heißen? Für mich ist das so, wenn jetzt jemand sagt, wissen Sie, ich will einen Workshop haben, schreiben Sie mir mal ein Angebot und 2017 möchte ich den durchführen. Wie realistisch ist denn das, dass das was wird?
Noch weniger.
Weniger, weil das sind zumindest von heute gerechnet noch 6 Jahre, ja? Also wenn der jetzt sagt, im Sommer diesen Jahres will ich was machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel größer, als wenn der von den nächsten 12 Jahren redet, wann da mal was passieren soll, ja? Also auch das ist für mich so ein Punkt, das muss realistisch sein und auch die Umsetzung, die er von mir haben will für die Leistung, die ich ihm bringen soll, auch das muss realistisch sein. Und in der Heilpraktikerpraxis wäre das auch, wenn ich komme und sage, morgen früh soll ich mich wieder besser fühlen und du weißt, du brauchst aber so und so viele Sitzungen mit so und so viel Abstand zwischen den Einzelnen, dann weißt du, das geht nicht. Ja? Dann würdest du sagen, tut mir leid, das kann ich nicht leisten, weil da passen ihre Wünsche nicht zu dem, wie eben der Prozess geht.
Ja? Kommt zwar darauf an, was es ist, aber ich verstehe schon.
Ja. So, das ist Zeitpunkt. Also wir haben Anforderungen, wir haben Zeitpunkt. Mhm. Und dann haben wir was, was wir immer haben, nämlich die Frage nach dem Geld.
Ja, oh gut, klar.
In welcher Form auch immer. Zahlungsbedingungen, Gesamtsumme, Sonderleistung finanzieller Art, die es vielleicht geben kann, ja, Vorfinanzierung oder, ja. Und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, kann alles passen, aber wenn ich sage, ich brauche aber zuerst von Ihnen 200.000 Euro, dass ich das entwickeln kann, dann kann es sein, dass dann aus einem Geschäft, wo es insgesamt gepasst hätte, nichts wird, weil der einfach sagt, nee, ich investiere nicht vorab 200.000, selbst wenn es unterm Strich das gleiche kostet wie bei einem anderen. Der sagt, wenn ich sie liefert habe, schicke ich dir eine Rechnung. Also da kann es ja auch ganz viele Aspekte geben. Und das ist auch so ein Punkt, wo viele Leute ja auch Sorge vor haben, so nach dem Motto, ich muss dem dann sagen, was das kosten wird. Sage ich dir das dem oder sage ich dem das nicht? Was ist denn deine Meinung dazu? Steht auf der Webseite bei euch, was diese ganzen Behandlungen kosten als Beispiel? Steht auf der Chill-Webseite, was ein Podcast kostet?
Nee. Ja, bei der Chill-Seite wird das bedingt kommen, aber nicht so im Sinne deiner Frage nicht, nein.
Nee. Und warum nicht?
Okay, das kann ich einfach erklären. Wir hatten ja schon mal besprochen, dass dieses persönliche Gespräch, ja, gerade bei uns, bei den Mädels, nicht weil es Mädels sind, ist das eben so, dass man lernt eine Stimme kennen, man lernt eine Person kennen, man lernt einen Charakter kennen. Und dieser Verkaufsprozess ist einfach, wenn auch nur am Telefon, so doch am Telefon leichter zu regeln als über irgendwas, was im Internet steht. Was im Internet steht, ist trotz allen Design-Piepen-Pupen-Versuchsballons, die es da gibt, ist eben doch niemals so persönlich wie das Gespräch. Und jemandem dann zu erklären, was es kostet, nachdem man ein Vorgespräch hatte, nachdem man gesagt hat, da können wir das und das machen, ist einfach deutlich einfacher, als zu sagen, ach guck mal hier, das ist der Preis, auch so, nee, gefällt mir nicht. Weil ich damit riskieren würde, dass Leute, oder ich müsste sogar davon ausgehen, dass Leute, die nicht vollumfänglich wissen, was ihnen für eine Leistung geboten wird, den Preis sehen und infolgedessen abhauen.
Mhm. Ja, es gibt die Gefahr, dass jemand nicht versteht, was im Preis enthalten ist und was das Leistungsangebot wirklich bedeutet für ihn im Vergleich vielleicht zu anderen Angeboten. Und der deswegen, wenn er dann einfach nur die Zahl sieht, gar nicht erst auf die Idee kommt, weiter in den Prozess einzusteigen. Weil er sagt, oh Gottes Willen, das passt ja gar nicht oder das ist ja total überteuert. Und ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, dass man mit jemandem persönlich drüber gesprochen hat, sondern vielleicht eher, dass er verstanden hat, was das Leistungsangebot für ihn bedeutet. Und was.
Ja, aber auch eben, dass man zu einem stärkeren Grad bis dahin eben Sympathie und Kompetenz aufgebaut hat.
Ja, ja, aber das kann nur einen gewissen Prozentsatz der zu viel gefühlten Preisvorstellungen reduzieren, wenn du weißt, was ich meine. Also ja. Das ist ja kein Freibrief zu sagen, jo, daraufhin wird der jeden Preis bezahlen, egal was ich da aufrufe, sondern es ist eher so, ich glaube, das ist sozusagen so ein Aspekt. Ich vermute, das Schwierige daran ist natürlich für die meisten Leute, es ist ein ganz starker Filter. Wenn jetzt von 100 Leuten den Preis sofort sehen, den es letztendlich kostet, dann könnten viele, die sonst vielleicht gekauft hätten, nicht kaufen, weil sie sofort beim ersten Anblick des Preises weglaufen, weil sie nicht wissen, was sie wirklich dafür bekommen. Ja, und weil sie dir auch vielleicht nicht die Kompetenz für das viele Geld sozusagen zusprechen, weil sie auf der Webseite die ID nicht erkennen können.
Und auch nochmal wieder aufzunehmen, was wir neulich schon angesprochen hatten. Beispiel ist eben, wenn man dann sagt, okay, aha, das ist dir zu teuer, du kannst kostenlos rumkommen und dich davon überzeugen. Also ich sage das auch deswegen, nicht weil ich die Methode jetzt so super clever fände, aber ich kann halt berichten, dass wir da sehr weit über 90% Erfolgsquote haben. Das heißt, okay, ich bin hingekommen, das hat mich nichts gekostet, ich habe mir das 20 Minuten angesehen und dann habe ich es garantiert verstanden, weil das ist natürlich wieder mehr als am Telefon, wenn man da wirklich persönlich sitzt, miteinander spricht und was gezeigt bekommt, dass man dann sagen kann, okay, da, die Formulierung ist heute mal erlaubt, beißen dann fast alle an. Da muss man dann eben auch gucken, wie man solche Möglichkeiten schafft. Also wenn man das ist ja daher geboren, dass wir sagten, viele Leute damals sagen uns eben ab und, meine Formulierung, wissen nicht, was sie verpassen. Wie können wir das denn ändern?
Ich weiß, da haben wir damals drüber gesprochen. Dann sind wir unter anderem auf diese Idee gekommen zu sagen, mach doch mal so einen Kennenlern-Termin, wo die Leute sich entsprechend informieren, ohne dass sie sofort denken, oh, die Uhr läuft, kostet jetzt Geld. Ja. Also es ist ein Aspekt, wenn man Preise nennt, die könnten Leute abschrecken. Es gibt einen Aspekt natürlich, nicht alle Preise sind immer identisch. Es gibt Leute, die haben immer den gleichen Preis, ja. Und dann gibt es Dienstleister, die sagen, naja, es hängt ein bisschen davon ab und es ist eben nicht so pauschal zu behaupten, eine Webseite kostet ja nicht immer den gleichen Preis, je nachdem, was da eben alles dabei sein soll. Das kann ich überhaupt nicht so formulieren, weil kann 1.000 Euro sein, kann 100.000 Euro sein, je nachdem, wie viel da eben dahinter stecken soll. Und kann man auf eine Webseite nicht schreiben, Webseite kostet 1.000 Euro. Oder kann auch nicht schreiben, kostet 100.000 Euro, weil es hängt eben davon ab, was ich dafür machen muss, und deswegen sind die Preise eben auch nicht so aus dem Ärmel auf eine Webseite zu schreiben.
Und, naja, und bei Chill zum Beispiel, weil wir ja auch viele Gründer dabei haben, kennt Dennis ja auch da die Gespräche, die wir haben, da kommt es eben drauf an, wenn jetzt PricewaterhouseCoopers oder die Allianz ankäme, die ich als Kunde nicht haben wollte, aber davon mal ab, und sagen würde, hey, wir machen einen Podcast bei euch, dann würden wir ja mit dem Preis auch anders reagieren, der Referenz wegen. Beispielsweise.
Was heißt, du würdest es teurer machen, weil die können es sich leisten, oder du würdest es billiger machen, weil es ein toller Name ist?
Je nachdem, wie sie sich aufführen.
Ah, verstehe. Okay, du sagst, wir machen Preise, je nachdem, wie viele Leute leiden können. Wenn wir die nicht leiden
können.
Nein, das
stimmt ja nicht. Nein. Ich habe gesagt, je nachdem, wie wichtig die Referenz vielleicht für uns ist. Nachdem wir sagen, okay, ey, pass auf. Ich zum Beispiel, da spreche ich mit Sicherheit nicht für Dennis, würde sagen, hey, um schreiben zu können auf die Webseite, auf Flyer, auf was du auch willst, zu sagen, wir haben für die Allianz eine Sendung gemacht über 12 Folgen. Ich persönlich würde es möglicherweise sogar umsonst machen.
Also falls gesagt, die Allianz das hört, die möge gerne
mit anfangen. Nee, wie gesagt, Allianz in dem Fall nicht. Also Versicherungen machen wir hier nicht. Das ist kannst du vergessen. Aber das, um jetzt irgendeinen Namen, nimm meinetwegen ja BMW auch nicht ganz, aber was du willst. Ja. Irgendjemand Großes, den wir alle mögen.
Ja.
Ja.
Also mich. Nein, du meinst Apple oder
Beispiel,
so.
Ein Beispiel.
Apple Computer oder so. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Aber, und trotzdem gibt es diesen Moment, wo man sagen muss, müssen wir irgendwie mit dem Geld um die Ecke kommen, ne?
Doch.
Und ich finde, es ist in beiden Seiten erlaubt. Also ich muss dem Kunden sagen können, pass mal auf, das wird das ungefähr kosten, nachdem ich die Anforderung verstanden habe. Sonst könnte ich ihm ja auch nicht sagen, was kosten wird. Und zweitens, ich muss auch wissen, ob das im Rahmen seiner Budgetmöglichkeiten liegt. Also ich muss mich auch trauen zu fragen, wie viel Geld hast du denn dafür ungefähr vorgesehen?
Wie viel wollen Sie denn ausgeben?
Hausnummer. Geben Sie mir mal eine Größenordnung. Oder was, ja, haben Sie das im Budget eingestellt? Gibt's dafür? Ja, und viele in größeren Läden und so. Natürlich gibt's Leute, die kommen auf mich zu und sagen, wir wollen das und das machen. Und wenn ich dann höre, naja, aber Budget haben wir dafür nicht, da gucken wir dann mal, dann weiß ich, das wird nichts werden, weil da muss schon jemand sagen, okay, ich habe für das, was ich mir da vorgenommen habe, eben auch irgendwie eine halbwegs vorstellbare Größenordnung an Geld zur Verfügung und lass mich nicht am Schluss überraschen, ob ich es vielleicht dann habe oder nicht. Es gehört also für mich dazu, dass ich weiß, ob der Kunde ein Budget hat und in welcher ungefähr Größenordnung das liegt für das, was ich da anbiete. Und wenn ich was anbiete, was so günstig ist, dass ich sagen kann, gut, das ist ja keine Hausnummer, ja. Ich meine, wenn ich Büroartikel verkaufe und Kleinkram, dann werde ich natürlich nicht fragen müssen, wie ist denn Ihr Budget für diese Kiste Kugelschreiber, die Sie jetzt bestellen wollen, weil das sind ja sozusagen Verbrauchsartikel. Aber wenn ich irgendwelche großen Maschinen verkaufe oder teurere Dienstleistungen, mehrere hunderttausend Euro Dienstleistungen, dann muss ich schon wissen, ob es ein Budget gibt. Und diese Budgetfrage, genau wie umgekehrt, diese, was, lieber Kunde, wirst du ungefähr dafür ausgeben müssen, wenn nach deinen Anforderungen, die mir beschrieben hast, so als Vorstellung, was wir dafür haben wollen, ist genauso wichtig, damit wir nicht Zeit mit Leuten verbringen, die dann sagen, was wollen Sie haben? So viel Geld für die Sache? Nee, das passt ja gar nicht. Das will ich so früh wie möglich wissen, weil Geld verdiene ich nur, wenn ich mit Leuten hinten ankomme beim Prozess und nicht vorne mit den Gesprächen. Ja? Also deswegen gibt es für mich einen relativ baldigen Zeitpunkt, wo man jemand, wie die Amis sagen, einen Sticker-Schock vielleicht verpasst, indem man ihn das Preisschild nennt, was er möglicherweise dafür auf den Tisch legen müsste. Das trennt nämlich bei der einen oder anderen Thematik dann schnell die Spreu vom Weizen, nämlich die Leute, die sagen, ja, das ist okay. Ja.
Gut, was aber ja jetzt nicht heißt, man sollte, um effektiv zu sein, den Preis möglichst früh nennen.
Das kommt drauf an. Das ist eben auch so ein Ding, wo ich sage, das hängt davon ab, was es ist, wie flexibel will ich sein oder bin ich überhaupt flexibel, oder wo ich sage, nee, Das kostet ungefähr das und ich bin auch bereit, das Risiko einzugehen, dass mir jetzt jemand abspringt, wenn ich ihm sage, dass es so und so viel pro Stunde, pro Projekt, pro was auch immer bedeutet. Weil es gibt auch unheimlich viele Leute, die wollen eben für bestimmte Sachen eben quasi nichts bezahlen. Die wollen zwar deine Expertise oder wollen deine Hilfe oder was auch immer, wollen aber eigentlich nicht bezahlen. Und das ist was ich mir relativ schnell abgewöhnt habe, als Berater zum Beispiel. Du kannst als Berater den ganzen Tag, 7 Tage die Woche, Leute für umsonst aufschlauen und beraten. Bloß Geld sollst du ihnen nicht abnehmen. Und da kannst du den Rest deines Lebens mit verbringen, wenn du von irgendwas Ahnung hast, dass du Leute damit schlau machst. Du wirst nichts verdienen und vielleicht verhungern, wenn du nicht Millionär bist, aber du kannst das machen.
Das kennt jeder von uns, dessen Eltern oder Schwiegereltern Computer haben.
Ja. So, und jetzt, wenn du jetzt aber sagen würdest, klar, helfe ich dir und das kostet, meinetwegen, wenn du EDV machst, 60 Euro die Stunde. Warum auch immer diesen Stundensatz und warum nicht 100 und warum nicht 10 Euro? Ist ja egal, du sagst irgendeine Zahl, ja?
Aber nicht zu Eltern oder Schwiegereltern, kleiner Tipp.
Ja, ja, aber ich sag mal generell, zu allen Leuten, die zu dir kommen, weil sie sagen, du kannst ja mit Computern umgehen. Und du würdest sagen, ja, ja, mache ich, aber es kostet X. Dann wirst du einen großen Teil dieser Anfragen plötzlich nicht mehr bekommen, was kein Schaden sein mag. Und zweitens, die dich dann trotzdem weiter fragen und beauftragen, den kannst du eine Rechnung geben und du kriegst dafür Geld. Dass du deine Nächte dir um die Ohren schlägst, um irgendeinen Computer wieder zum Laufen zu bringen. Ja? Und das ist so ähnlich auch in jeder anderen Form. Wenn du jetzt sagen würdest, kommen Sie zu mir in die Praxis und wir beraten Sie. Und du würdest nie sagen, so jetzt ist dein kostenloser Kennenlerntermin um. Und du würdest weiter behandeln, ohne dass du klar gemacht hast, das kostet Geld. Da könntest du auch den Rest deiner Tage für umsonst Leute behandeln. Würde auch gehen. Die wären nicht glücklicher als die, die du jetzt gegen Geld behandelst. Im Gegenteil. Aber es würde gehen. Und meine Erfahrung ist, dass man irgendwann sagen muss, Freunde, das kostet sozusagen Geld. Und die letzten zwei Kriterien, bevor wir für heute Schluss machen, weil es sind eine Handvoll. Genau eine Handvoll. Die letzten zwei Kriterien sind, wer ist der Entscheider? Wer unterschreibt meinen Auftrag? Also wenn man Produkte verkauft an Unternehmen zum Beispiel, kann mir passieren, ich unterhalte mich mit einem monatelang und am Schluss stelle ich fest, der hat sich jetzt schlauer gemacht, aber eigentlich wollte er gar nicht kaufen. Er kann nämlich nicht. Also er wollte schon, aber er kann nicht, weil er hat überhaupt keine Entscheidungsbefugnis. Und das ist eine ganz wichtige Frage, die ich rausfinden muss. Ist das der, der am Schluss mir den Auftrag gibt? Formal tut das natürlich immer der Einkauf oder so in einem größeren Unternehmen. Aber in dem Fall geht es darum, ist der Entscheider, hat der sozusagen Budgetfreigabe? Und wenn ich rausfinden will, ob der das ist, gibt es eine Frage, die ich stellen kann, um das rauszufinden. Die ist ja nicht, sind Sie der Entscheider? Warum nicht, Andi?
Naja, weil es halt unhöflich wäre. Also
selbst wenn ich es höflich mache, aber was wird dann passieren? Was sagt dann meistens der, der es nicht ist und trotzdem vor mir natürlich nicht so aussehen will, dass er eigentlich nur ein Mitarbeiter ist von dem Entscheider?
Ach was, du willst sagen, der flunkert?
Na, der flunkert vielleicht nicht. Der sagt, doch, ich entscheide das, weil er sich vielleicht sogar selber eingeredet hat, dass er Einfluss hätte auf die Entscheidung.
Oha.
Ja, also der sagt mir dann, ja, das, also ich kann das entscheiden, ich mache die Vorlage da oder so. Ja. In Wirklichkeit evaluiert er was und vielleicht sagt sein Chef, was ist denn das für ein Mist und legt das in die Ecke. Also das ist was, wo ich sagen muss, das ist ein Satz, den ich gelernt habe, der mir immer geholfen hat, das war, wer neben Ihnen trifft die finale Entscheidung? Wenn er es alleine ist, sagt er, ich allein. Und wenn es sein Chef ist, sagt er, ich und mein Chef. Oder mein Chef und ich. Dann weiß ich, es ist der Chef. Ja, weil dann ist das nicht. Der Entscheider ist einer und nicht drei. Ja, und das ist eine wichtige Frage, die ich wissen muss. Und die letzte, die ist ganz wichtig in größeren Unternehmen und wenn ich Produkte anbiete und da gibt es auch noch andere, die auch anbieten, ist die Frage, kenne ich die Wettbewerber? Mit wem reden sie noch? Wenn ich das nicht weiß, dann bin ich einer von denen, der nicht genommen wird. Wenn ich nicht weiß, wer meine Wettbewerber sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es an mich verkauft, also dass ich der Auftraggeber werde, Auftragnehmer werde, ist ganz, ganz klein.
Moment, das heißt, du fragst, haben sie da auch andere Leute um Angebot gebeten oder wie?
Ja, na klar.
Ach was?
Im Prinzip, also jetzt, das geht nicht in der Praxis wahrscheinlich. Ja, da kannst du natürlich schon sagen, waren sie schon woanders und reden sie noch mit anderen Therapeuten darüber oder haben sie schon versucht, das anders zu lösen. Aber wenn du irgendwelche anderen Projekte an Unternehmen verkaufst, dann ist durchaus wichtig zu wissen, mit wem reden sie denn über die Lösung neben uns. Ja, wer neben uns ist denn bei ihnen sozusagen auf der Shortlist der Unternehmen, die vielleicht in Frage kommen. Und wenn der dir den Namen nicht verrät, also nehmen wir mal an, früher habe ich EDV verkauft und dann war ich bei HP. Und
ja, es muss früher gewesen sein, wenn es noch EDV hieß.
Ja, also früher habe ich IT verkauft, wenn es neumodisch
ist. Ach so, IT. IT, ja, nee. Ja. Das soll ja jeder begreifen, der zuhört.
Ja, ja, natürlich. Und die ganzen jungen Menschen, die nicht wissen, EDV, ja. Egal. Wenn ich bei HP als Verkäufer war dann, und ich wusste nicht, dass IBM und damals Sun, heute Oracle, anbieten, dann war ich nicht der, der auf der kurzen Liste der zu in Frage kommenden Unternehmen stand. Weil dem, wo er gekauft hat, dem vertraut er so sehr, dass er eben auch sagen kann, na klar, ich rede auch noch mit Tralala. Und der fünfte oder sechste auf der Liste, der sowieso nicht in Frage kommt, den er nur brauchte, aus welchen Gründen auch immer, für seine eigene Einkaufsabteilung, den hat er nicht verraten, mit wem er redet. Ja, das ist auch eine Erfahrung. Je mehr ich in die in die Auswahlliste komme sozusagen, je größer die Wahrscheinlichkeit, dass ich was verkaufe, desto mehr weiß ich auch über das Umfeld, in dem dieser Verkaufsprozess stattfindet. Also die Frage, gibt es da noch andere Anbieter? Machen sie das auch intern? Gibt es auch Alternativlösungen zu meiner oder? Ja. Und wenn ich das alles nicht weiß, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich was verkaufe, relativ gering. Dann ist es Zufall und nicht verkaufen.
Also Qualifizierung auch partiell kein weiches Brot.
Ist kein weiches Brot, aber wenn ich diese Liste im Kopf habe und sage, es gibt fünf Sachen, die ich rausfinden muss. Erste ist, kenne ich die Anforderung wirklich? Habe ich verstanden, was der haben will? Zweitens, weiß ich den Zeitpunkt der Entscheidung? Wann soll die Kaufentscheidung fällen? Und wann soll die Umsetzung und in welchem Zeitrahmen soll die Umsetzung sein? Drittens, was für Geld, um was für Geld geht's? Viertens, wer entscheidet? Und fünftens, gibt's Wettbewerber? Wenn ich diese fünf Fragen halbwegs ruhigen Gewissens beantworten kann, dann ist die Chance, dass ich was verkaufe, relativ groß.
Und da hilft außer ein bisschen Vorbereitung ja wahrscheinlich am besten üben.
Ja, also ich würde eine Liste mir nehmen und das einfach auf ein Blatt schreiben. Und wenn ich beim Kunden sitze, immer wieder mal gucken, ob ich alle diese Fragen in der Zwischenzeit beantworten kann. Und wenn ich die nicht beantworten kann, dann wird Zeit, dass ich anfange, Fragen zu stellen, die mich in die Lage versetzen, dass ich das kann.
Tja, Mensch, mit der Zufriedenheit heute mit Sicherheit wieder ein paar Dutzend Karrieren aufgebaut oder zumindest gerettet zu haben, verabschieden wir uns für diese Woche. Wir ahnen, dass es in der nächsten Woche um den dritten Schritt gehen könnte, verraten aber nicht zu viel. Ja, danke, dass ihr dabei wart. Feedback ist wie immer willkommen. Macht's schön, alles Gute, eure Guerilla Marketing Group, euer Andi und natürlich unser und wenn ihr wollt auch euer Boss.
Anthony Ohren und nicht vergessen, es ist ein Dschungel da draußen.
Guerilla FM.